Insbesondere dieser Moment, wo sich dann ja explosionsartig die Stimmung im Saal löst, weil es sozusagen deutlich über dem Ausgabekurs war, der Erstkurs. Das war schon ein toller Moment, wo dann alle Kolleginnen und Kollegen da gejubelt haben.
Also das habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es ein Erfolg werden wird. Ganz am Anfang tastet man sich ja da auch ran und das ist ungewohnt, aber da hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit ein gutes Gefühl, weil das waren grundsätzlich gute Diskussionen.
Ja, mehr als 100 Gespräche führte das Team von Schott Solar auf der Roadshow vor dem erfolgreichen Börsengang. Mein Name ist Bastian Timm. Herzlich willkommen zum Corporate Finance Award Podcast Nachgefragt der Börsenzeitung in Partnerschaft mit PwC.
Heute sind wir in Mainz zu einem sicherlich hochspannenden Sechs-Augen-Gespräch mit Dr. Frank Heinrich, CEO der Schott AG, sowie Andreas Reisse, CEO von Schott Pharma, um über den größten IPO des letzten Jahres zu sprechen. Der Börsengang von Schott Pharma spülte knapp 1 Milliarde Euro in die Kasse des Mutterkonzerns Schott und wird in diesem Jahr mit dem Corporate Finance Award ausgezeichnet. Denn das Börsendebüt mit zweistelligem Kursplus am 28. September letzten Jahres war ein voller Erfolg und sorgte für strahlende Gesichter bei Ihnen beiden. Ja, Herr Heinrich und Herr Reisse, gemeinsam haben Sie beide nicht nur den Bullen vor der Börse für die Fotografen an den Hörnern gegriffen, sondern auf dem Parkett auch gemeinsam auf den ersten Kurs gewartet. Wie haben Sie den Tag erlebt und welche Momente sind bei Ihnen noch besonders gut in Erinnerung?
Andreas, vielleicht fängst du mal an, oder?
Das ist gut. Also ich meine, das war natürlich ehrlicherweise mit das Spannendste überhaupt. Was ist jetzt der erste Kurs? Ne? Man arbeitet ja die ganze Zeit und bereitet ein Jahr vor und hat einen KV. Und dann steht man eigentlich da und weiß jetzt nicht so richtig, was kommt. Und dann freut man sich einfach. Anders kann ich das gar nicht sagen. Es war einfach happy, hey, guter Kurs, guter Anfang, wunderbar.
Wie sehr ging die Pumpe da bei Ihnen vor dem ersten Kurs? Teilweise dauert das ja auch, dann kriegen die es nicht genau hin und dann ist es so ein Zittern und was ist es denn jetzt?
Ich glaube, die ging bei mir tatsächlich nicht. Also natürlich ist man in Summe ein bisschen aufgeregt. Das ist ja jetzt auch keine alltägliche Begebenheit, macht man nicht so oft. Nicht? Und wahrscheinlich nur einmal im Leben. Bei mir sicher nur einmal im Leben. Aber da war ich nicht aufgeregt. Ich war voll Freude, ja, und auch Vorfreude. Und natürlich hat man eine Erwartungshaltung, aber dass ich jetzt da besonders aufgeregt gewesen wäre, nein, glaube ich nicht.
Bei Ihnen, Herr Heinrich?
Ich würde auch sagen, Aufregung hielt sich in Grenzen. Ich fand es aber in der Tat den spannendsten Moment, diese erste Kursnotiz. Wir waren ja gut gebrieft im Sinne von, das dauert ein paar Augenblicke. War auch alles von den Reden her so getimt, dass dann sozusagen auch die Zeit dafür blieb. Das fand ich persönlich wirklich spannender als das Thema Glocke läuten oder das ganze Event, weil insbesondere dieser Moment, wo sich dann ja explosionsartig die Stimmung im Saal löst, weil es sozusagen deutlich über dem Ausgabekurs war, der Erstkurs. Das war schon ein toller Moment, wo dann alle Kolleginnen und Kollegen da gejubelt haben und so. Also ich habe jetzt von anderen Börsengängen gehört, wo es dann niedriger war. Da wurde zwar auch gejubelt, aber ich glaube, das ist ein bisschen ein anderer Moment. Ja, also das war schon sehr, sehr schön und auch ein sehr emotionaler Punkt.
Mhm. Erstkurs war 30, Ausgabepreis 27, also ein bisschen einen kleinen Faktencheck mal gerade machen. Ja. Die 30 war aber auch so das, was Sie erwartet hatten, dass eine 3 vorne steht beim ersten Kurs? Oder sind Sie so vollkommen neutral rein, alles, was besser als 27 ist, ist schon schön?
Boah, ich würde sagen, 30 war vielleicht ein Wunsch, das kann man, glaube ich, schon sagen. Wir hatten ja auch da gerade an den Tagen davor auch lange diskutiert, wie wir rausgehen, mit welchem Kurs. Ich weiß gar nicht, da war man, glaube ich, nur einen Abend, saß da bis 9:30, 10
zusammen. Ja, da ging es um 50 Cent dann auch immer, plus minus.
Ne? Ja. Dann versucht man natürlich, das irgendwie da auszutarieren und weiß aber natürlich trotzdem nicht. Ja, und dann war 30 sicherlich so der Wunsch, würde ich sagen. Ja, und der hat sich dann einfach erfüllt und man kann schon sagen, wie erwartet auch, aber man weiß es natürlich erst, wenn es dasteht.
Ja, ne, und ich sag mal, im Vorfeld muss man sagen, die ganzen Diskussionen dann mit den Banken, die uns da begleitet haben, da können Sie sich ja alle Arten von Szenarien vorstellen. Ne? Also wie gesagt, da ging es dann Diskussionen, sollen wir es wagen, nicht 27, 27,50, wer springt möglicherweise als Investor dann ab, kann man ja heute sagen. Das war im Nachhinein betrachtet jetzt gar nicht so eine notwendige Diskussion gewesen, aber you never know. Ne? Also insofern, und das ist natürlich auch ein Thema Erfahrung, da haben wir uns natürlich auch sehr stark dann und denke zu Recht auch auf die Banken verlassen an der Stelle. Aber ja, ich würde auch sagen, 30 war, das war so eine Erwartungshaltung. Aber da kann natürlich viel passieren, zumal, vielleicht kommen wir dann nachher nochmal drauf zu sprechen, Schott ja schon mal einen Anlauf genommen hat zu Photovoltaikzeiten und das dann mitten in die Lehman-Krise hineingelaufen ist und dann alle Träume auch zerplatzt sind an der Stelle.
Ja, Timing ist ganz entscheidend beim IPO. Die Märkte müssen bereit sein. Die Bookbuilding-Preis war, glaube ich, 24,50 Euro bis 28,50 Euro. Das war so die Spanne, ne, in der Range. Das heißt, sie waren definitiv am oberen Ende, konnten sie platzieren. Die Roadshow lief wahrscheinlich dann dementsprechend auch gut?
Die war in Summe sehr gut. Also das kann man wirklich nicht anders sagen. Wir hatten gute Diskussionen, hat auch Spaß gemacht. Also das war wirklich gut. Ich glaube aber für eine gute Roadshow, ich denke, entscheidend ist die Equity-Story. Ja, und natürlich das Unternehmen, das ist ja auch klar. Also nicht nur eine Geschichte erzählen, sondern muss ja auch ein bisschen Substanz haben. Ja, also ich denke, die Equity-Story haben wir wirklich gut gemacht. Und wenn das logisch ist und nachvollziehbar und wenn die Investoren das verstehen können, dann würde ich sagen, ist das schon die halbe Miete.
Ja. Hatten Sie dann auch so dieses Bauchgefühl, das ist ja auch Timing und Gefühl, ist ja, glaube ich, ganz entscheidend bei so einem Börsengang. So was bildet sich ja auch raus bei so einer Roadshow. Das heißt, bei der Roadshow bekommt man so ein bisschen Confidence, man spricht mit Investoren, man merkt, okay, Interesse ist da. War das so ein Prozess auch, wo Sie dann gemerkt haben, Sie haben ja mit verschiedenen Investoren gesprochen, hey, das wird ein Erfolg werden?
Also das habe ich die ganze Zeit gedacht, dass es ein Erfolg werden wird. Ganz am Anfang tastet man sich ja da auch ran und das ist ungewohnt, aber da hatte ich eigentlich schon die ganze Zeit ein gutes Gefühl, weil das waren grundsätzlich gute Diskussionen. Ja. Und auch viel Interesse. Ja, wir spielen ja auch in vielen Bereichen, die sind im Moment, ich sag mal, relativ heiß, also GLP-1 oder so. Da waren wir auch, hatten auch gute Kenntnisse manche, das muss man auch wirklich sagen. Also das war in Summe gut. Wo man natürlich dann in die Diskussion kommt, das sieht man ja dann auch beim Bookbuilding, ist natürlich die Price Range. Und der eine sagt halt, ich möchte es für X haben. Und dann sagt man natürlich, ja, aber for free gibt es das auch nicht. Ja. Und dann gibt es andere, wo man sich dann fair beurteilt fühlt. Das war natürlich schon sehr unterschiedlich. Das war dann wirklich ein bisschen von Gespräch zu Gespräch.
Und Andreas, vielleicht kann man noch ergänzen, Equity Story ist ein wichtiger Teil, logisch. Ja. Aber das Team ist natürlich auch eine ganz wichtige Sache. Ne? Da muss man sagen, da habt ihr auch einen tollen Job gemacht, dass ihr doch als ein sehr homogenes Team da rübergekommen seid. Also sozusagen sowohl CEO als CFO, aber auch dann die Kollegen, die dann sozusagen dann in der zweiten Reihe stehen. Ich glaube, das hat auch sehr viel Eindruck generiert im Sinne von, wow, wie gut die sich auskennen. Und dann natürlich auch sozusagen, wie gut die Zahlen waren, die natürlich auch für sich selbst gesprochen haben dann an der Stelle. Also das Team, glaube ich, das spielt bei so einer Präsentation auch eine sehr, sehr große Rolle. Es ist nicht nur die Story allein im Sinne von, schaut euch die Zahlen an, sondern auch, wie sind die Menschen da? Und ich glaube, das würde Andreas jetzt vielleicht selber nicht sagen. Auch dieses Thema, wenn Sie wollen, Nahbarkeit, down to earth, da wurde nicht geblendet, wenn ich das mal so ein bisschen aus der Ferne als Betrachter ja eher sagen darf. Ich glaube, das hat auch Eindruck hinterlassen nach dem Motto Trustable Story gekauft, gutes Team.
Ja? Ja, absolut.
Ja, Vertrauen ist ganz entscheidend am Kapitalmarkt. Dauert Jahre, um es aufzubauen. Sie können es binnen Sekunden vernichten, exakt. Das heißt, das war sicherlich ein Erfolgsfaktor, dass es Ihnen gelungen ist, da bei den Investoren im Vorfeld sehr vertrauenswürdig aufzutreten. Wie eng haben Sie sich ausgetauscht bei der Roadshow? Das hat Sie ja wahrscheinlich auch interessiert, Sie.
Ja, also ich muss sagen, seitens des Vorstands der Schott AG wurde das sehr eng vom CFO, vom Jens Schulte, begleitet, mit dem ich mich dann überwiegend auch ausgetauscht habe über, sagen wir mal, ein paar strategische Themen. Natürlich haben wir zwei sozusagen die intensivste Arbeitsbeziehung letztendlich. Absolut. Jetzt heute über Aufsichtsrat, damals in der Form als Business Unit Leiter und zuständig, ich dann als zuständiger Vorstand. Also insofern war ich natürlich mit dem Geschäftsmodell, mit der Storyline bestens vertraut, aber die ganze Kommunikation und das Setup, das hat das Team in Zusammenarbeit dann auch mit dem CFO-Kollegen da überwiegend organisiert.
Nein. Das ist schon so. Ne? Am Ende vom Tag, der Erfolg hängt ja nicht von einem ab. Ja? Es ist tatsächlich eine Gruppe. Und auch bei einer Analystenkonferenz, dann waren ja auch noch mehr aus dem Management-Team dabei. Und das ist natürlich schon gut, wenn die merken, hey, das ist eine gute Mannschaft. Ja, das ist ein bisschen wie, hört sich an wie eine Floskel, ja, beim Fußball immer, wo jeder mal sagt, die Mannschaft, ja, aber es ist natürlich auch so, weil am Ende vom Tag sind ja fast 5000 Leute und das kriegt man halt auch nur hin, wenn man eine gute Truppe zusammen hat. Ist immer das Gleiche, aber ist auch immer das Wichtigste.
Da spielt das Vertrauen nochmal eine Rolle. Absolut. Vertrauen zwischen Ihnen im Team natürlich, aber natürlich auch, dass die Investoren Ihnen gegenüber Vertrauen fassen. Das heißt, das ist wahrscheinlich eines der ganz entscheidenden Elemente, ne? dass man wirklich an einem Strang zieht, A, als Team gegenüber den Investoren untereinander, weil wenn es da Querschüsse gibt, dann kann sowas auch ganz schnell vor die Wand gefahren werden. Ne?
Absolut, ja. Ja, da gibt es ja auch Beispiele, ne, wo das gar nicht so smooth dann läuft, weil es, ich sag mal, so eine Art Fire Sale oder whatsoever, das haben wir glücklicherweise alles nicht gehabt. Und wir kennen uns jetzt mittlerweile auch 11 Jährchen, ne? Also ich sag mal, das hilft natürlich auch, wenn man sich da lange kennt und auch das Thema Vertrauen da große Rolle spielt. Ne?
Bei der Roadshow, an welchen Plätzen waren Sie? Wie viel waren Sie im Flugzeug unterwegs?
Gar nicht so viel. Also ich hatte es mir schlimmer vorgestellt. Es war trotzdem noch viel. Ja. Also wir haben ja, ich weiß gar nicht, wie viele Meetings gemacht, 100 bestimmt. Aber es war nicht so viel. Es war eigentlich Frankfurt, London und New York. Und das war es dann auch. Und dann natürlich, das wird ja dann durchgetaktet zum Tag, da ist man ja, im Grunde muss man ja gar nichts selbst machen. Man wird eigentlich immer nur von
hin und her geschoben.
Also man hat nicht das Gefühl, dass man doch irgendwas selbst entscheidet. Ja, und dann läuft das eigentlich einfach so ab. Ja, es ist ja super durchgeplant. Ist auch gut so.
Man ist so ein bisschen wie im Tunnel, kann ich mir vorstellen. Ja? Also man ist im Spiel, weil Sie brachten selber zum Beispiel Fußball, das ist so.
Ja, man ist im Tunnel, weiß ich gar nicht. Also ich meine, das Wichtige ist ja, das eine Thema ist ja immer Authentizität. Ja, wenn das gegeben ist, und das, ich glaube, es ist auch so, hat Franka eben auch gesagt, dann ist es auch nicht so schwer. Ja, wenn man muss dann keine Schauspielleistung bringen, sondern man muss nur seinen Job machen und die Sachen vernünftig rüberbringen. Aber man muss natürlich trotzdem sich immer konzentrieren. Weil es sitzt ja jedes Mal auf der anderen Seite jemand anders. Ja, und jeder reagiert anders und die Menschen sind unterschiedlich. Und der eine fragt das, andere versuchen einen ein bisschen aus der Reserve zu locken, der nächste versucht mit mehr Informationen rauszuziehen, wissen die wirklich, von was sie reden. Ja, also man muss schon aufpassen auch den ganzen Tag, man ist da nicht entspannt. Aber Tunnel würde ich trotzdem nicht sagen, also die Abläufe sind natürlich automatisiert, aber jedes Mal eine neue Situation, weil andere Mitspieler da sind.
Sie haben einen Anker-Investor gewonnen, Qatar Holding. Aktienpaket knapp 5%, 200 Millionen Euro. Wie wichtig war das auch für die Nerven, dass es Sie beruhigt hat, dass Sie wissen, wir haben diesen Anker-Investor beim IPO?
Ich glaube, das kann man schon sagen. Das spielt eine sehr wichtige Rolle, weil es natürlich auch eine gewisse Reflexion des Marktes ist. Im Sinne von, gibt es da Interesse? Ist auch jemand bereit, mal mit einem größeren Engagement da hineinzugehen? Insofern waren wir da sehr erleichtert und froh, dass wir da sozusagen auch so einen prominenten Investor letztendlich gefunden haben. Es gab durchaus, das darf man, denke ich, heute auch sagen, andere Investoren, von denen wir geglaubt haben, dass die große, sehr große, von denen wir geglaubt haben, die da auch einsteigen werden, die dann aber sehr unterschiedliche Gründe hatten, wo man gesagt hat, ja, nee, wir warten mal ab und kommen dann vielleicht später und so weiter. Ja. Das war dann, da gab es auch durchaus mal, ich sag mal, ein bisschen Enttäuschung, wo man gesagt hat, das hätte man jetzt nicht gedacht, weil die Storyline so gut war. Und zum Beispiel Katar das auch signalisiert hat, dass sie da auch an die Story nicht nur glauben, sondern da auch, ich sag mal, confident sind, dass sich das alles gut und positiv weiterentwickeln wird.
Die Gespräche, wie liefen die mit Qatar Holding?
Qatar Holding war ehrlicherweise sogar eines von den unkomplizierten. Mhm. Also es war im Grunde ein Gespräch mit Diskussionen, gute Diskussionen mit denen, die kennen auch viele andere Sachen gut, also muss man wirklich sagen. Aber es war im Grunde ein Gespräch. Und dann gab es wieder andere, wo da du gerade gesagt
mehrere,
hast,
da haben wir dann Gespräche,
drei Gespräche ja, gehabt ja, und super Interesse signalisiert. Ne? Mhm. Und am Schluss kam dann doch nichts. Da hat man dann das Gefühl, okay, wir wollten eigentlich nur Informationen haben. Und ja, also da gab es alle Spielarten. Da muss man eigentlich, ich glaube, man muss sich da einfach entspannen und sagen, man zieht das durch. Mhm. Also da war auf jeden Fall genug Interesse da. Mhm. Man ist ja auf den Einzelnen nicht angewiesen. Mhm.
Okay. Aber vielleicht noch ne, ganz interessante Gespräche mit Anker-Investoren. Was man da vielleicht noch als Learning draus ziehen kann, ist, Andreas hat gesagt, da wird Information gesammelt, das ist ja auch normal. Ja. Aber wir hatten durchaus Gespräche, wo man sagt, ich sag mal, wenn man nach Norwegen schaut oder nach Singapur, wo große Investoren ja sitzen, wo man dann sagt, interessant, die haben dann eigentlich so mehr oder weniger last minute dann verkündet, naja, also eigentlich steigen sie früher in solche Investments ein und das, wo man dann sagt, naja, okay, das hätten wir ja vielleicht auch schon von Anfang an mal klären können und uns eine Menge Zeit sparen können. Ne? Also ja, da, also Man muss sagen, es ist auch so gesehen dann in solchen Gesprächen irgendwo auch eine Menge Reibung und Unwucht drin. Ne? Also nicht, das ist nicht immer so zielgerichtet, wie man sich das vielleicht vorstellt an der Stelle.
Ja, ist ein bisschen Pokerei manchmal, glaube ich, auch.
Pokerei,
so
ein bisschen, ne? Ja, ne? Also ein bisschen abtasten und so weiter. Ne? Also ja, wie im richtigen Leben sozusagen.
Ja. Ja. Und mit Qatar Holding, da war dann am Ende des Gesprächs schon klar, ja, wir steigen ein oder die haben sich zeitnah gemeldet und gesagt, wir wollen.
Das muss man sagen, hat hauptsächlich Jens Schulte gemacht, also lief hauptsächlich über den CFO. Aber ich glaube,
das soweit ging, ich das beurteilen ging sehr, sehr schnell. Ja, ja. Das, glaube ich, war schon nach den ersten Gesprächen klar, dass das ist ein Done-Deal, das wird, das wird so passieren.
Und dann war emotional wahrscheinlich hier nochmal besser, so klar, jo, jetzt haben wir die.
Genau, ja, das wurde halt von den Banken, wir sind ja, waren ja da komplett unerfahren, muss man ja fairerweise sagen, signalisiert, dass das schon auch ein wichtiger Meilenstein ist, so einen Investor zu gewinnen, weil das natürlich auch eine positive Abstrahlwirkung in den Markt letztendlich hat. Ne? Also insofern waren wir da durchaus dann erleichtert zu sagen, also mindestens einen sollte man da haben. Da gibt es ja dann auch sag mal, Referenzen, was so die anderen IPOs da so erreicht haben. Und das war dann schon auch ein gutes Gefühl zu sagen, jawohl, da haben wir jetzt jemand an Bord, Seriöses, der uns dann auch weiterbringt dann in dem ganzen Prozess.
Die eigentlich auch als Investoren sehr, wie sagt man, eher zurückhaltend agieren, also angenehm fürs Management. Ja. Das sind jetzt keine so Active Investors, die richtig Druck ausüben, sagen, das sind hier noch.
Aber das sind wirklich, wir hatten ja mehrere Gespräche seitdem, mit denen macht es wirklich Spaß. Also wirklich Spaß, weil es ein guter Austausch ist, weil die halt auch in vielen Gebieten, die für uns eine Rolle spielen, auch Kenntnisse haben. Also sie kennen sich da auch aus. Sie gucken natürlich immer nach neuen Investitionen, wo passiert gerade was. Ja, und das ist aber für uns natürlich auch das Thema. Wir versuchen ja auch Pharma zu verstehen und versuchen das zu übersetzen in unser Geschäft. Und dann ist dieser Austausch mit Qatar ist gut. Ich glaube, es ist für beide Seiten gut, weil jeder hat da seine Quellen und seine Kenntnisse. Wir vielleicht ein bisschen mehr operativer und bei den Kunden und die anderen vielleicht mehr Märkte, wie entwickelt sich das, was weiß ich, so Antibody-Drug-Conjugates oder was auch immer. Ja, und die sind dann wieder so unterwegs und haben da andere Quellen als wir. Von daher ist das auch ein guter Austausch.
Natürlich nicht so schöner, noch schönerer Austausch mit dem Hauptinvestor, denke ich.
Meinst du?
Ja, da reden wir. Kleiner Scherz. Natürlich, natürlich, den nehme ich dankbar auf. Den passt. Es ist ja eher ungewöhnlich, dass man sagt, Emissionserlös geht jetzt direkt an den Mutterkonzern. Klassischerweise beim IPO sagt man ja für Investitionen, Wachstumsstory und tralala. Jetzt haben Sie sich gefreut, rund knapp 1 Milliarde kommen Ihnen zugute. Was machen Sie da mit dem Emissionserlös?
Ja, also da, vielleicht auch da nochmal vorweggeschickt, das ist gar nicht so selten. Also auch das darüber haben wir uns dann ein bisschen informiert, dass es da sozusagen Primary, Secondary, dass da also durchaus auch sozusagen an den Major Shareholder ein Großteil des Geldes geht, in dem Falle 100%. So, zu Ihrer Frage, was machen wir damit? Das Schöne ist, wir haben jede Menge Ideen. Wir haben jede Menge Ideen im Bereich Pharma. Also auch dort geht es darum, weiteres Wachstum zu fördern. Dann über, ich sag mal, letztendlich auch entsprechende Darlehen, Finanzierung, wobei ihr einen super Cashflow habt und dass damit auch heute noch sehr viel aus eigener Kraft zu stemmen ist. Zweiter Punkt, bei Schott gibt es auch jede Menge Ideen in neue Anwendungsfelder, Augmented Reality, Semiconductor, you name it, wo wir auch schön wachsen können, also auch neue Stories generieren können. So, und das Dritte für ein energieintensives Unternehmen, das Thema Green Transition, CO2-Emissionen senken. Das haben wir uns ja auf die Fahnen geschrieben. Und auch da brauchen wir natürlich Finanzmittel und auch dazu soll der Erlös dienen, unsere Schmelzaggregate insbesondere umzurüsten, weg vom Gas hin zu elektrischem Betrieb.
Lass uns nochmal über das Thema Timing sprechen. Es gab ja schon mal, nicht öffentlich kommuniziert, aber es war klar, wenn der Ukraine-Krieg nicht gekommen wäre, hätten Sie den Schritt aufs Parkett früher gewagt. Wie entscheidend ist aus Ihrer Sicht jetzt auch Lessons Learned-mäßig das Timing bei diesem Börsengang? Wie happy waren Sie, dass es diesmal gut gepasst hat?
Ja, also auch das war ein, ich fange mal an, nee, vielleicht Andreas, war ein interessanter Lernprozess, dass es am Ende des Tages wirklich um Tage geht. Ja, also natürlich spielt das generelle Marktumfeld eine Rolle. Das haben wir uns auch immer angeschaut. Volatility Index und all das, was man da an lustigen Dingen tun kann, um zu sehen, ist das Marktumfeld eigentlich prinzipiell gut. Aber die Banken haben uns von Anfang an gesagt, es geht dann auch auf Wochenbasis, kann eine Stimmung, ein Sentiment am Markt kippen und dann kann es ein Problem geben. Und in der Tat haben wir das auch so beobachtet, wo wir gesagt haben, da geht es wirklich teilweise um Tage. Das heißt aber im Umkehrschluss, es ist schwer prognostizierbar, wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Ne? Also da ist man auch so ein bisschen den Kräften des Marktes ausgeliefert. Und da können Sie eigentlich relativ wenig gegen machen. Sie können am Ende dann nur den großen Stecker ziehen und sagen, das ist mir jetzt alles zu unsicher, ich mache es nicht.
Absolut. Das ist so. Und das, man plant das natürlich. Ja, und wie gesagt, beim ersten Mal haben wir ja auch dann auch abgebrochen auf Handwege.
Genau, da war das Marktumfeld gesagt, komm, schlecht. Ne?
Ja. Jetzt, das ist nicht wirklich gut jetzt gerade mit dem Krieg. Das bringt uns nichts. Ja, und von daher mussten wir ja warten. Und dann würde ich aber sagen, es ist schon genauso, wie du beschreibst. Also wir haben ein glückliches Fenster dann erwischt in Summe. Das war auf jeden Fall so. Aber das war auch ein bisschen ist auch Glück. Und dann, die Alternative ist halt Stecker ziehen. Und gut, wie bei Renk, der war ja eigentlich auch kurz danach vorgesehen. Ist jetzt ja auch raus. Ja. Aber da war ja auch genau das gleiche Thema. Die sind schon ein bisschen ins Rutschen dann gekommen. Also vom Markt her, nicht die Firma selbst. Und haben dann auch nochmal verschoben. Das ist ja das Einzige, was man dann noch machen kann. Also man kann ja nur versuchen, das auszutarieren und irgendwann kommt man an so einen Punkt, dann muss man halt durchziehen.
Es ist ein bisschen so wie bei so einer Mount Everest-Expedition, gibt es auch Wetterfenster, man muss im Blick haben, ich muss hoch, ich muss wieder runter oder auf hoher See, es gibt verschiedene Bilder. Aber wie fühlt sich das an? Also darauf will ich hinaus. Das ist ja so ein Ding, Sie sind gewohnt, dass Sie vieles in eigener Hand haben als Top-Manager. Sie können Entscheidungen treffen. Das ist ja so ein Moment, wo es die unbekannten Variablen gibt, wo man nicht...
Ja, aber ganz ehrlich, das ist, wir haben, sagen wir mal, auch bei Schott in Summe so eine Cultural Journey, die wir begonnen haben und da war ein großes Thema, weiß nicht, ob Sie das schon mal gehört haben, das Thema VUCA World, ne? Also Volatile Uncertainty. Also wir leben in einer unberechenbaren, sich schnell verändernden Welt, make a long story short. Und das sehen wir immer wieder im Geschäft auch. Insofern war das jetzt nicht so ungewohnt. Ne? Das war jetzt mal ein anderes Parkett, Börsenparkett, ja, auf das wir uns da gewagt haben. Aber die, sag mal, diese grundlegende Einstellung, hey, da kann sich schnell was ändern, das haben wir immer wieder auch im Geschäft. Also das ist mittlerweile, muss man sagen, das ist auch vielleicht erst seit 4-5 Jahren so, während Covid so gewachsen, wo man sagen muss, diese Volatilität hat enorm zugenommen an der Stelle. Ja.
Das heißt, die beiden hatten sich mental vom Mindset auch darauf eingestellt, ja, auch das läuft jetzt gerade gut, wir haben jetzt einen Anker-Investor, aber ihnen war immer klar, hey, zur Not müssen wir halt, können wir nicht den Berg hoch, wir müssen den Stecker ziehen, weil es kann sein, irgendwas passiert.
Ich glaube für dich auch, ne?
Ich meine, am Ende vom Dach, ihr entscheidet das ja. Aber natürlich diskutieren wir darüber oder haben wir darüber diskutiert, ja, zur Not hätten wir es machen müssen. Also wir hätten sicherlich das, ich sage es jetzt mal, das Unternehmen nicht billig verkauft. Ja, ist ja bei Schott keiner unter Druck und bei Schott Pharma keiner unter Druck. Wir mussten ja nicht verkaufen. Wir sind ja nicht in einer Notlage, wo wir irgendwie Kredite finanzieren müssen oder sonst irgendwas. Ja, und von daher haben wir ja die Freiheit, das zu entscheiden. Das ist ja ein großer Vorteil gegenüber jemand anders, der schon ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht und was machen muss. Ja. Von daher waren wir da von der Seite zumindest frei. Und das ist ja schon mal gut. Ja, wenn man die Freiheit der Entscheidung hat, das reicht eigentlich. Und dann ist es halt so oder ist halt nicht so. Das kann man, wenn man das nicht beeinflussen kann, dann muss man es halt nehmen, wie es ist. Und dann muss man die Konsequenzen ziehen. Aber werden sicherlich nicht billig verkauft, also um Gottes Willen. Ja. Warum?
Also ich hatte immer das bei mir mitlaufen, wenn es ganz schlecht läuft, machen wir es nicht. Auf der einen Seite der Waage, auf der anderen Seite der Waage, aber natürlich auch das Thema, das Team hat unendlich viel Arbeit da reingesteckt, muss man auch ein bisschen sehen.
Ne?
Sozusagen zweiter Anlauf, ne? Sozusagen, wie gut kann man sich noch motivieren, das dann auch ein drittes Mal zu tun. Ne? Also das sozusagen lag immer mit auf der Waagschale und nochmal, ist ja alles jetzt gut gegangen, super gelaufen. Ne? Aber das schwang immer mit an der Stelle.
Ja, ein drittes Mal hätten wir nicht kurzfristig machen müssen. Weil eins muss man ja auch sagen, wenn man so ein IPO vorbereitet, dann ist die verbleibende Zeit nicht allzu groß. Ja, man hat im Grunde ja zwei volle Jobs und es ist ja nicht so, dass man vorher nicht viel gearbeitet hat. Ja, und dann machen wir ja sowieso schon Kompromisse ohne Ende. Das heißt, das Geschäft muss ein Stück zurück. Ja, zumindest jetzt bei mir. Natürlich übernimmt die Mannschaft dann auch mehr. Aber die waren ja auch wieder eingebunden. Es war ja nicht so, dass das an denen gänzlich vorbeiging. Die mussten auch auf einer Analystenkonferenz präsentieren etc. etc. Equity Story mitbasteln. Ja. Also von daher, da hätten wir wahrscheinlich dann länger unterbrochen.
Ich denke auch, ja.
Also ich glaube nicht, dass wir dann ein halbes Jahr nochmal später versucht hätten. Das glaube ich nicht.
Deswegen probiere ich ein letztes Mal. Was hat das mit Ihnen emotional gemacht? Sie geben sich total abgezockt. Wie Reinhard Messner, der sagt, jo, das Wetterfenster ist halt so. Ja, dann gehe ich halt hoch, dann gehe ich halt nicht runter. Waren Sie so cool?
Wenn ich es nicht ändern kann, was soll ich da machen? Also Sachen, die ich nicht ändern kann, die, da rege ich mich auch nicht groß drüber auf.
Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob man jetzt cool sagen muss, nee. Aber wir waren jetzt nicht irgendwie besonders angespannt. Warum? Weil, so wie der Andreas gesagt hat, das ist, glaube ich, eine ganz andere Situation, wenn Sie jetzt irgendwo sagen, ich brauche das für eine Finanzierung eines anderen Deals oder um Schulden abzuhalten oder. Das war bei uns nicht der Fall. Ja? Aber damit da kein falscher Eindruck entsteht, also so nach dem Motto, hey, easy going und dann machen wir, so war das auch nicht. Ne? Aber ich sag mal, das ist natürlich immer ein bisschen vorteilhafter, wenn Sie wissen, da brennt Ihnen jetzt an einer anderen Stelle erstmal nichts an, sondern so wie ich sagte, ist eher das Thema, wann würden wir dann Restart machen, wie ist das mit dem Team und so weiter. Ja? Aber den Eindruck wollen wir jetzt nicht so nach dem Motto, das sind die beiden oder das Team, das sind die Obercoolen und die haben das da ganz lässig. Also da ist natürlich immer irgendeine Anspannung auch dabei, klar.
Ja, wir wollten das ja auch. Ja. Also man steckt ja nicht freiwillig irgendwo so viel Arbeit rein und hat dann keinen
Erfolg.
Kein Erfolg, das ist ja furchtbar. Ja, aber auf der anderen Seite, es ist echt gut, wenn man keine Not hat.
Ja, das ist nicht gut für die Preisverhandlung.
Ja, das ist keine gute Voraussetzung.
Aber all das, was wir gerade besprochen haben, natürlich vor dem Hintergrund, erster Kurs, die zittern, sie warten, oder zittern ist das falsche Wort, aber sie warten mit Anspannung. Das ist natürlich dann schon diese ganze Last, dieses,
absolut,
man weiß nicht wie,
absolut,
das fällt dann von einem ab.
Ne? Absolut, ja. Und wie gesagt, bei mir, weiß nicht, wie es bei dir war, ist wirklich das Thema erster Kurs. Ich fand jetzt das, was alle so in der Organisation, dieses Glockenläuten, wo ich sage, das ist zwar nett, aber es ist ein symbolischer Akt, alles schön, aber das hat jetzt bei mir, ich glaube, bei dir ein bisschen anders gewesen, aber bei mir hat das jetzt keine so groß emotionale Reaktion da hervorgerufen. Ne? Aber bei euch ist es natürlich ein bisschen anders, weil auch das Thema Arbeit und Last da vielleicht.
Es war insofern anders, weil es ja so ein finaler Punkt ist von einem langen Prozess. Mhm. Ja, natürlich eigentlich die Kursbildung, aber man hat zumindest seinen Job getan. Mhm. Danach muss man halt noch 15 Minuten warten. Ja, und dann irgendwie hat man den jetzt gemacht. Und das andere ist nochmal, ihr habt den gut gemacht. Mhm. Ne? Das ist dann der Kurs. Da fällt schon eine Last von einem ab. Ja, und ich habe ja auch ziemlich doll geläutet, wenn ich mich richtig erinnere. Da hat aber auch die Dame von der Deutschen Börse gesagt, nicht nur kurz läuten, ihr müsst auch mal richtig läuten, habe ich gesagt.
Der zeige ich jetzt.
Ein bisschen Spaß hat mir gedacht, jetzt läute ich mal richtig.
Ja, weil die ist ganz schön schwer, ne, die Glocke.
Die Kollegin hat immer das Gefühl, die wackelte mehr als die Glocke.
Die musste der Andreas festhalten, ne? Kommt auf den Fernsehbildern gar nicht so rüber, ne? Aber das ging durch den ganzen Körper bei ihr, weil die sozusagen, die so schwer war, die Glocke.
Ja, das war schon ein lustiger Moment auch.
Ja,
aber schon echt ziemlich gelacht. Nein, aber natürlich ist es schön. Ja. Gar keine Frage, man freut sich ohne Ende.
Lassen Sie uns über die Erfolgsfaktoren sprechen. Rückblickend ist das ja immer schön, jetzt können Sie zurücklegen und sagen, yo, haben wir uns genauso ausgedacht, 1, 2, 3. Aber wirklich nochmal Big Picture Perspektive, was waren so die 3 Erfolgsfaktoren, dass es gut geklappt hat, dass Sie eins werden konnten mit der Glocke am 28. September letzten Jahres?
Gut, ich sage mal, einmal hat man natürlich diesen administrativen Part, den muss man vernünftig machen. Ja, also den ganzen Carve-Out, das wird auch schnell mal unterschätzt. Also wir haben ja diese ganzen Ländergesellschaften, die waren ja fast alle verschmolzen. Ja, das muss getrennt werden. Und das ist, glaube ich, schon auch ein ziemlich großer Block gewesen, auch wenn der nicht im Vordergrund steht und man den nicht so bemerkt. Dann, glaube ich, was super wichtig war, das Thema Kommunikation in Summe. Weil das war auch... Ja, ich würde sagen, wie immer bei solchen, das ist ja ein Change-Prozess. Ja, Leute haben Ängste oder Sorgen oder wollen zumindest was wissen. Das war, glaube ich, auch super wichtig. Ich glaube, das hat prima geklappt, kann man nicht anders sagen. Und hat auch keiner nach außen getragen eigentlich so. Also es war erstaunlich, obwohl wir bei Schott ja, du hast ja, was, November 22 oder was, ich weiß gar nicht mehr genau, hast du ja informiert, im Grunde gruppenweit und ist nicht nach draußen gekommen. Also ist schon ungewöhnlich, ja. Mhm. Das war, glaube ich, auch wichtig. Und dann, glaube ich, ist es schon, das ist ja eine Mischung, also ein gutes Geschäft zu haben, das klar ist, verständlich, mit einer guten Strategie, mit einer guten Umsetzung. Strategie ist immer das andere ist Umsetzung, guten Innovationen. Und das so natürlich eine vernünftige Reise zu packen, das ist ja dann die Equity Story. Also, dass man wirklich das auch gut verkaufen kann. plus die Leute natürlich, die da zugehören. Ne?
Erfolgsfaktor Vertrauen und Team?
Ja, immer. Das ist im Grunde ist auch wie in unserem Geschäft, auch das sind Vertrauen, wir haben ein Vertrauensgeschäft. Ne? Bei Pharma ist das so. Ne? Die Kunden, die glauben einem oder nicht. Das ist natürlich ein jahrelanger Prozess, ist nicht viel anders. Man muss immer Qualität liefern, etc., etc. Und dann kommt man auch in diese Kundennähe rein und dann wird man auch eingebunden in deren Reisen und kann dann auch teilnehmen, muss natürlich auch Innovationen haben und Expansionen und solche Sachen und muss die Projekte umsetzen. Klar, das Vertrauen ist aber immer im Leben wichtig, oder?
Herr Heinrich?
Ja, ich glaube, da muss man, oder würde ich jetzt gar nicht so viel ergänzen, vielleicht noch ein Thema, was man noch hinzu, das ist mehr mechanischer Punkt, Projektmanagement. Ich glaube, das hatten wir auch gut im Griff, das hängt mit Kommunikation zusammen, dass immer allen klar war, so wird das ablaufen, dann müssen wir fertig sein, derjenige hat den Stream, ein anderer Kollege den anderen Stream und so weiter. Das muss man sagen, ist generell Schott-Kultur, dass wir da auch extrem transparent informieren. Ja? Nicht nur das Projektteam, sondern auch in Richtung der gesamten Organisation, dass jeder so wusste, das sind so die ungefähren Schritte an der Stelle. Und Sie können sich vorstellen, auch als wir das Projekt dann mal kurz ausgesetzt haben, auch das haben wir ganz offen kommuniziert. Dann haben wir gesagt, sorry, die Zeit ist jetzt gerade nicht danach. Das ist jetzt nicht, ist aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und ich glaube, das hat auch viel zum Erfolg beigetragen, dass da sich niemand irgendwie schlecht informiert gefühlt hat. Ne? Also nur um nochmal zu verstärken, Andreas, ne? Thema absolut. Information, glaube ich, absolut. Ist sehr, sehr wichtig. Und man kann sich in der Regel auch darauf verlassen, dass das dann im Unternehmen bleibt, würde ich sagen. Ja.
Ja, ich glaube, das ist sogar ein Teil der Kultur von Schott. Mhm. Also grundsätzlich, also relativ wenig Politik. Mhm.
Wo Erfolgsfaktoren sind, sind meistens auch Herausforderungen, die man meistern und managen muss. Was waren die größten Herausforderungen? Klassischerweise ist es ja so, Leaks können entstehen, das haben Sie ja schon gesagt, die gab es eigentlich nicht. Aber was würden Sie zusammenfassen, die größten Herausforderungen? Timing?
Ja, vielleicht, also ich würde sagen, Andreas hat schon ein bisschen angedeutet, das ganze Thema Carve-Out. Ne? Wir waren sozusagen historisch, sind wir eher auf dem Weg gewesen der Integration. Also wir haben extrem hohe Abdeckung in unserem IT-System, im ERP-System. 95% aller Legal Entities sind in einem System. Also das war sozusagen eine wichtige Strategie für uns, um auch Transparenz in den Zahlen zu haben, um auch sozusagen Erfolg gut messbar zu machen. So, jetzt muss man eine Rolle rückwärts machen, einen Bereich rausnehmen in verschiedenen Ländern, wo wir eher verwoben waren. Und ich glaube, das war eine echte Challenge, weil dann daran ja auch steuerliche Themen zum Beispiel hängen, ne, auf die man achten muss. Da will man ja keine hohen Steuern dann bezahlen. Das muss alles gut überlegt sein. Ich glaube, das war eine Challenge. Und auch das Governance-Modell. Ich glaube, das kann man auch sagen. Das haben wir uns auch sehr sorgfältig überlegt. Wie sieht eigentlich die richtige Governance-Struktur aus? Weil das für Schott ja auch neu war, da eine Einheit dann im Portfolio zu haben, die dann auch sozusagen am Kapitalmarkt agiert. Also das wäre so aus meiner Sicht, weiß nicht, ob du...
Ja, für mich persönlich war das Hauptthema halt wirklich das eigentliche Geschäft und den IPO übereinander zu kriegen und das auch mit der Mannschaft. Und dann haben wir ja in diesem kurzen Zeitfenster, wo wir unterbrochen hatten, haben wir noch eine Reorganisation durchgeführt, die war eigentlich...
War euch zu langweilig, ne? Da ja. Hey, komm, lass uns mal was reorganisieren, das können wir noch machen.
Da haben wir uns noch ein bisschen anders aufgestellt.
Hätten wir die Parkplätze streichen können, aber nee.
Ja. Das haben wir halt dann noch so nebenher gemacht und ich sage mal, war auch ein bisschen eine Herausforderung, weil normalerweise eine Reorganisation muss man auch begleiten über ein halbes Jahr, ein Jahr, bis die Prozesse wieder sich stabilisiert haben. Die Zeit hatten wir aber nicht. Wir hatten aber gleichzeitig das Gefühl, dass wir es machen müssen und haben es dann auch gemacht. Also diese Aufgliederung nach Drug Containment und Drug Delivery Systems. Vorher hatten wir eine andere Struktur noch ein bisschen. Und das war dann schon, war schon viel. Also sehr viel, muss man sagen. Also war ich auch persönlich ehrlicherweise dann schon mal irgendwann an der Grenze auch und habe gesagt, jetzt muss hier nicht noch was dazukommen. Das
ja, am Ende sind wir alle Menschen. Ne? Also muss man nicht drüber rumreden. Ein Tag hat 24 Stunden, bei Ihnen auch. Und wenn man Familie hat, die wollen dann irgendwann auch nochmal sehen und sprechen vielleicht.
Ich habe das Motto, Tag hat 24 Stunden und wenn das nicht reicht, nehmen wir die Nacht noch dazu.
Genau.
Aber
kleiner.
Ja. Also Andreas schaut betreten auf seine Schuhe.
Ja. Spruch kriege ich auch schon länger.
Genau.
Ja, aber Das war schon
challenging, absolut.
Und man macht dann natürlich auch viele Kompromisse, ja, weil man natürlich nicht so arbeiten kann, wie man das normalerweise macht. Man muss dann einfach, ich sage ja manchmal ein bisschen oberflächlicher sein, weil einem die Zeit einfach nicht reicht. Ist so.
Umso schöner, dass dann am 28. September diese 30 dann aufleuchtete als erster Kurs und man das Gefühl hatte, okay, jetzt weiß ich, wofür ich mich so,
so abgerackert habe. Ja, klar.
Zum Ende des Gesprächs nochmal, lassen Sie uns kurz nach vorne blicken. Sie haben es ja schon angedeutet, wofür Sie den Emissionserlös auch nutzen möchten. Wie gestärkt geht jetzt auch, gehen Sie Schott Pharma, geht die Schott AG auch? Mit wie viel Rückenwind gehen Sie nach diesem IPO jetzt auch?
Ja, also würde ich vielleicht mal zwei, drei Punkte da aufgreifen. Zum einen muss man sagen, war das natürlich für die Organisation jetzt auch eine unglaubliche Erleichterung, nachdem der IPO aus der Photovoltaik nicht reüssiert hat, jetzt mal erfolgreich gewesen zu sein. Also ich glaube, das war auch so ein ganz wichtiges Moment nach dem Motto, hey, wir können das. Ja, also das, glaube ich, ist ein großes Momentum. Zweiter Punkt. Wir haben natürlich dadurch jetzt auch perspektivisch eine Menge an Aufmerksamkeit bekommen und bekommen sie natürlich noch, was in der Tat dazu führt, dass wir auch am Arbeitsmarkt jetzt viel intensiver wahrgenommen werden. Also wir merken das in Bewerbungsgesprächen, da wird oft gesagt, ja, Schott IPO kenne ich und wir hatten generell schon gutes Scoring als Arbeitgeber, aber das hat nochmal einen Kick an der Stelle gegeben. So, und dann, Sie haben es gesagt, knapp 1 Milliarde Proceeds, das hilft natürlich auch im Sinne von, das ist jetzt mal dann erstmal auf dem Bankkonto gut angelegt. Wir haben auch ein bisschen in die Pensionskasse da noch zusätzlich eingelegt, aber hilft jetzt natürlich bei weiteren Plänen, sei es jetzt organisches Wachstum oder aber auch anorganisches Wachstum. Ja? Also viele Impulse, die davon ausgegangen sind.
Die bei Ihnen für strahlende Augen sorgen,
das ja, sagt man. Ja, doch, genau. Bei dir auch, Andreas, oder?
Nein, für Schott Pharma, es hat sich natürlich was geändert, das ist ja logisch. Also wir sind jetzt natürlich anders als börsennotiertes Unternehmen, aber ich sage ganz grundsätzlich, ist ja nicht so, dass wir vorher nicht investiert haben und nicht eine tolle Story hatten. Das war ja...
Irgendwie seid ihr da hingekommen.
Ja, genau. Irgendwie müssen wir da hingekommen sein. Von ganz alleine ist nicht passiert. Also ich sage, wir werden von Schott auch schon lange unterstützt. Wir haben schon lange eine klare Strategie, die wir umsetzen. Wir haben unsere Projekte und da hat sich eigentlich nicht viel geändert. Was sich jetzt natürlich bei mir persönlich und auch bei anderen verändert hat, wir haben jetzt natürlich andere Stakeholder dazu bekommen, die auch befriedigt werden müssen. Sagen wir es ruhig, es ist einfach so, die muss man auch pflegen jetzt. Also von daher hat sich mein Arbeitsumfeld ein Stück weit geändert, weil einfach ein Stück der Zeit jetzt dafür verwendet wird, ob das jetzt eine Roadshow ist, eine Analystenkonferenz, ein Quartalsabschluss, das gab es natürlich vorher in dem Sinne nicht. Das ist sicherlich eine Änderung. Sichtbarkeit kann ich auch unterstreichen, das ist so. Das merkt man auch. Also man hat eine bessere Sichtbarkeit bei Bewerbungsgesprächen, würde ich sagen, eher positiv. Wir waren gerade in der Kantine vorher noch und dann habe ich gerade gesagt, ich glaube, dass ich mache jetzt 3 Wochen Urlaub in diesem Sommer.
Erste Mal hast du gesagt, ne? Seit vielen, vielen Jahren.
Also von daher, die Zeit nehme ich mir jetzt auch mal und fertig. Also das ist sicherlich mal ungewöhnlich. Ja, und auch sonst hat man natürlich hier ein bisschen mehr Ruhe, das ist schon so.
Und kann sich auch wieder viel intensiver, hattest du auch schon ums Geschäft kümmern. Ich finde, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Ne? Du hattest ja wohl auch defokussiert halt in gewisser Weise, weil man natürlich da in der Außenkommunikation aktiv ist. Und jetzt kann man auch in unseren Gesprächen und so weiter, ne, im Aufsichtsrat, merkt man, da können wir jetzt wieder viel intensiver über Geschäft reden, Perspektiven und so weiter.
Dann danke ich Ihnen beiden sehr herzlich für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
Dankeschön. Ja. Vielen Dank. Danke Ihnen.
Danke Ihnen.